Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Speicherung von CO2 in unterirdische Systeme ist zwar erprobt, in Deutschland aber umstritten. Doch in dieser Woche hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt, die CCS-Technologie bald auch hierzulande einzusetzen, um die Klimaziele, also die Minderung der CO2-Emissionen, zu erreichen. In anderen Ländern wie Norwegen wird Kohlendioxid schon länger in den Untergrund gepresst. Geeignet sind unter anderem ausgeschöpfte Erdgasfelder. Denn wenn brennbares Erdgas über Jahrmillionen in unterirdischen Gesteinsschichten bleibt, warum nicht auch CO2? Das wollte ich von der Leiterin des Deutschen Geoforschungszentrums, Professor Sanne Bauter, wissen. Zuerst habe ich die Geophysikerin aber gefragt, wo in Deutschland eigentlich geeignete Gesteinsformationen liegen, um CO2 langfristig einzulagern.
Ja, das sind dann verschiedene Orte in Deutschland, aber das meiste, würde ich sagen, das größte Teil, wo CO2 gespeichert werden kann, ist, was wir das norddeutsche Becken nennen. So, das ist im Norden von Deutschland und da gibt es ja im Untergrund eigentlich viel geeignete Möglichkeiten, um CO2 zu speichern. Und auch eigentlich in großer Menge.
Was macht denn den Untergrund geeignet, um CO2 zu speichern?
Ja, das ist eigentlich das Gleiche, wie wir auch Erdgas speichern. Es muss natürlich die Möglichkeit geben, ein Gas in den Untergrund einzubringen und dass es dann auch dort bleibt. Und so meistens, wie es auch bei Erdgas ist, und das ist das Gleiche für CO2 zu speichern, es muss ein Gestein sein, was eine gewisse, ja, was wir Porosität nennen, hat, so dass es kleine Räume hat, Möglichkeiten, Gas oder Fluide aufzunehmen. So zum Beispiel ein Sandstein. So, das sind so kleine Sandkörner, die zusammengeklebt sind und da gibt es immer ein bisschen Platz dazwischen, wo dann ein Gas gespeichert werden kann. Und dann ist es natürlich im Untergrund, aber wir müssen natürlich auch vermeiden, dass es dann wieder hochkommt. So, es braucht dann ein Schicht darüber, die das abdeckt, wie ein Ton zum Beispiel.
In Niedersachsen und in Schleswig-Holstein gibt es ja viele ausgeschöpfte Erdgasreservoirs. Sind das geeignete Räume, um dort CO2 zu verpressen?
Oh, absolut. Weil in diesen Erdgaslagerstätte, hat ja das Erdgas ist oft schon Millionen Jahre da gewesen. Wir haben es dann rausgeholt. Aber dann können wir natürlich auch gut ein anderes Gas wieder reintun. Gas war ja immer schon da, jetzt ein anderes Gas, aber die sind sehr geeignet.
Ist das eigentlich auch das Argument gegen die Sicherheitsbedenken, die es in Deutschland ja in der Tat gibt, dass ja schon sehr lange dort Gase gelagert waren und auf natürliche Art und das ja auch kein großes Problem dargestellt hat, sodass man da jetzt auch relativ bedenkenlos wieder CO2 einlagern kann?
Genau, so, das ist ein Beispiel. So die natürlichen Beispiele, wo Gas schon gelagert ist. Und wir wissen, ja, es war ja immer da, es ist nur rausgekommen, weil wir es rausgeholt haben. Aber das andere ist auch, dass von CO2-Speicherung in vielen Ländern wie Norwegen, aber auch Nordamerika, Australien, jetzt schon Jahrzehnte Erfahrung mit Speicherung von CO2 im Untergrund existiert und dort auch gezeigt wird, dass es ja sicher ist und verlässlich möglich ist.
Sind diese Positivbeispiele aus Norwegen, wie Sie es gerade erwähnt haben, sind das auch Ihre Argumente dagegen, wenn die Sicherheitsbedenken in Deutschland vorgetragen werden, dass das CO2 ja wieder an die Oberfläche kommen könnte?
Ja, die Frage ist natürlich, wenn CO2 an die Oberfläche kommt. Aber es ist natürlich eine Technik und wie jede Technik müssen wir natürlich immer sehr genau betrachten, was sind die Risiken. Und bei diesem, so in Norwegen, haben die schon über Jahrzehnte. Und das CO2, das kommt natürlich nicht so einfach wieder hoch. Wenn wir in den Untergrund speichern, es wird dort gespeichert, wo es dann eine Abdeckschicht gibt. Und man kann es da einfach nicht dadurch. So bleibt im Untergrund. So, wo es ein Risiko geben kann, sind die Bohrlöcher. Wo bei Bohrungen das Gas rein oder wieder rausgeholt werden ist. Und die müssen sehr sorgfältig abgedicht werden. Aber mit dieser Prozedure sind ja jetzt inzwischen Jahrzehnte Erfahrung in verschiedenen Ländern und auch sehr genaue Richtlinien. Und die Frage ist natürlich auch, ja, wenn das Gas mal rauskommen würde, ja, wo geht es dann hin? Wenn es zum Beispiel unter Meer ist und es kommt dann raus, es wäre natürlich eh in die Atmosphäre gekommen. Und die ganze Idee von Speicherung ist, dass wir es runterbringen, dass es nicht in die Atmosphäre kommt. Aber ja, ich schätze das Risiko technisch gesehen als sehr klein ein. Und das ist aufgrund von den Erfahrungen, die jetzt schon über Jahrzehnte gesammelt sind und die Monitortechniken, die schon bestehen.
Sie haben ihn ja gerade schon erwähnt, den Meeresgrund. Wie geeignet wäre der? Ist der vielleicht sogar geeigneter als terrestrische Gebiete?
Er macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied, weil es ist ungefähr das gleiche Gestein. Das Vorteil von Meeresgrund ist natürlich, ja, es ist nicht dort, wo wir wohnen. Und ich denke, eine Sorge, die was ich gelesen habe in Deutschland, ist ja, wenn CO2, wenn es dann doch schief geht, und es kommt hoch, es entweicht, dass es dann im Grundwasser kommen kann. Und das würde dann als Effekt haben, dass das Grundwasser versäuern kann. Das heißt, es kriegt dann niedrige pH-Werte. Und das ist, was wir hier dann auch in Betracht nehmen müssen, ist, dass CO2 auf viel tiefere Schichten gespeichert wird. Dann reden wir über 800 Meter Tiefe. Trinkwasserschichten sind nur ein paar Zentimeter tief. So, das ist ein riesiger, das sind viele hunderte Meter dazwischen. Und das mit Trinkwasser spielt natürlich in unserem Meeresboden keine Rolle. Aber von Technik her, von Speicherung her, ist es das Gleiche. Und wie gesagt, die Beobachtungstechniken, die Monitortechniken, die sind inzwischen so entwickelt, dass wir die Technik als sicher einstufen.
Sie haben ja auch ein Pilotprojekt beim Geoforschungszentrum in Potsdam. Auf welche Gesteinsarten setzen Sie denn da?
Ja, so, das war im Kätzin an der Havel, so in Brandenburg, als Beispiel vom Norddeutsche Becken. Und da ist das CO2 in ein Sandstein gespeichert worden. So, das war ein Projekt, das hat von 2008 bis 2013 war das. Und da haben wir 67.000 Tonnen CO2 gespeichert. So, das ist reingebracht und ist immer noch dort. So, wir haben das auch beobachtet, gemonitort mit Bodengasmessungen, Bohrlochmessungen. Und das war eben als Pilotprojekt gemeint, um zu forschen, wie geeignet sind die Gesteine im Norddeutschen Becken, zu zeigen, ja, wie wir das auch sicher und zuverlässig durchführen können. Wir haben das als ein erfolgreiches Projekt eingestuft.
Wie haben Sie das Loch wieder verschlossen, das Bohrloch?
Das wird wie auch normale Erdgasbohrungen verschlossen werden, wird das dort auch gemacht. Also wenn Sie jetzt nach Kätzin gehen, dann sehen Sie nichts mehr im Gelände. Das ist alles abgebaut.
Wenn Sie das Gesamtdeutsch betrachten, würden Sie sagen, dass der Untergrund in Deutschland relativ viele Möglichkeiten bietet, um CO2 einzuspeichern?
Ja, eben im Norddeutschen Becken. Ja, und in erschöpfte Erdgaslagerstätte. So, es ist nicht überall. Man muss da wirklich schauen, dass es ein Gestein gibt, ja, was eine gewisse Porosität hat, was Gas aufnehmen kann. Und dass es ein Schicht darüber gibt, die das Gas dann auch im Untergrund festhält. So, es ist nicht überall. Und ich denke, dass bei solchen Projekten ist es natürlich auch sehr wichtig, von Anfang an die Bevölkerung mitzunehmen. Und das ist auch eigentlich der zweite Grund, dass wir uns Pilotprojekt in Kätzin als sehr erfolgreich betrachten, weil wir die Unterstützung von der Bevölkerung hatten. So, das ist auch ein Lob an die Bevölkerung in Kätzin und Bürgermeister in Feuerwehr, wo wir von Anfang an einen sehr guten Dialog hatten.
Weil sie aber auch geklärt haben.
Genau, wir haben jeden Schritt erklärt. Wir haben von Anfang an informiert, was wir vorhatten, warum, was gemacht wird. Aber ja, das ist natürlich, wir geben die Information, aber es ist natürlich auch, dass die Bevölkerung dann auch offen ist, um mit uns in Dialog zu treten. Das ist in Kätzin einfach sehr, sehr gut gelaufen.
Mit der Leiterin des Deutschen Geoforschungszentrums, Susanne Bauter, sprach ich über geeignete Speicherorte für CO2 in Deutschland.